Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich bin sehr überrascht. Ich hatte gerade noch versucht, einen Kollegen, der hier den ganzen Tag zugegen war, telefonisch zu erreichen, um zu erfragen, ob vielleicht hitzefrei ist. Es wundert mich, dass so viele Menschen hier sind. Umso schöner. Ich komme jetzt im Prinzip mit einem Thema. Ich hoffe, Sie kommen jetzt nicht gerade vom Kekse essen. Möchte Ihnen so ein bisschen jetzt auch in der nächsten halben Stunde vermitteln, was passiert, wenn Sie zu viele Kekse essen. Gut, die Übergewichtigkeit. Oh, da haben wir schon die erste Folie. Genau. Erstmal muss man ganz grundsätzlich sagen, wenn wir über das Essen reden, vor allem die Folgen des Essens, das heißt im Prinzip die Übergewichtigkeit, reden wir im Prinzip von einem Problem der Industrialisierung. Das muss man sehr deutlich so sagen. Vor der Industrialisierung, als der Mensch noch in der Steppe lebte, waren natürlich im Prinzip Gene oder eine gewisse Veranlagung, die im Prinzip einen dazu ermöglichte, Fettreserven aufzubauen und zu speichern, ein klarer Vorteil. Das heißt, im Prinzip hat sich so eine Prädisposition auch evolutionär natürlich extrem gut durchgesetzt, sodass eigentlich der Mensch vor der Industrialisierung im Prinzip so aufgebaut wurde durch die Evolution, wenn man so möchte, dass er viele Reserven aufbauen konnte und speichern konnte. Mit der Industrialisierung ist das Ganze gekippt. Plötzlich im Prinzip sozusagen hochkalorische Nahrung in jeder Ecke verfügbar, überall kaufbar, teilweise ausgeteilt, wurde im Prinzip sozusagen dieser Vorteil, der vorher da war, plötzlich zu einem Nachteil. Hier im Prinzip so ein paar alte Daten aus Deutschland. Im Prinzip sozusagen auch die WHO-Vorhersage, dass dieses Übergewichtigkeitsproblem sogar noch schwergewichtiger wird, auch für unser ganzes Gesundheitssystem weltweit, weil im Prinzip die Prävalenz weiter ansteigt und das teilweise sehr dramatisch. Ich möchte Ihnen nochmal zeigen, wie das im Prinzip sozusagen auch mit der Industrialisierung zu sehen ist. Das sehen wir vor allem in Ländern, wo jetzt die Industrialisierung gerade in den letzten Jahrzehnten deutlich Aufschwung genommen hat. Und wenn Sie sich mal hier die Inzidenzraten angucken, der Übergewichtigkeit in China, dann sehen Sie, dass sich das hier von der Inzidenz her mehr als verdoppelt hat. Ein großes Problem in China, vor allem auch die Kinder. Wir haben ja im Prinzip die Ein-Kind-Politik. Dieser vermehrte Wohlstand wird natürlich jetzt auch auf die Kinder übertragen. Im Prinzip hier schon, die Raten sind jetzt inzwischen schon deutlich höher. Mehr als 20% der Schulkinder adipös. Also, wir sehen eine sogenannte Pandemie, wie wir im medizinischen Fachjargon sagen, im Prinzip eine Epidemie, die sich über die ganze Welt ausbreitet und die von ihrem Ausmaß immer weiter zunehmend ist. Gut, hier im Prinzip so Themen, die ich heute ganz kurz ansprechen möchte. Erst im Prinzip sozusagen so ein bisschen auf das Essen eingehen und vor allem, wie unser Hirn Essen versteht. Das ist ein sehr relevanter Punkt. Viele kümmern sich um das gastrointestinale System, um den Magen, um Bauchspeicheldrüse und Ähnliches. Aber im Prinzip ist es unser Hirn, was darüber entscheidet, was wir tagtäglich essen. Also im Prinzip sozusagen auch die relevanten Faktoren, die zur Übergewichtigkeit führen, sind natürlich im Gehirn verankert. Und die gilt es momentan verstehen zu lernen, damit wir eventuell auch demnächst später besser im Prinzip therapeutisch auf das Problem Übergewichtigkeit eingehen können. Sie wissen selber, Patienten mit einem Herzinfarkt oder auch mit einem Schlaganfall, klare Prädispositionen im Prinzip im Rahmen der Übergewichtigkeit. Und wir als Ärzte auch im Krankenhaus sagen dann häufig, sie müssen dringend das Gewicht reduzieren. Aber die Leute werden damit im Prinzip alleine gelassen und keiner schafft es wirklich richtig. Und ich möchte Ihnen heute mal versuchen, so ein paar Mechanismen nahezubringen, die eventuell schon einen Hinweis darauf geben, warum das so ist. Gut, erstmal, wie sozusagen wird Essen durch unser Gehirn wahrgenommen? Den Herrn kennen, glaube ich, viele von Ihnen. Das ist Homer Simpson, im Prinzip aus dieser berühmten Serie. Sein Lieblingsgericht sind Donuts. Ja, und Sie sehen auch schon, dass der Zeichner hier sehr darauf geachtet hat, im Prinzip hier diesen Gesichtsausdruck. Ups, das war falsch. Ja, da sind wir wieder. Den Gesichtsausdruck sozusagen nachzuempfinden, wie wohlschmeckend das Ganze ist. Das heißt, in unserem Hirn wird etwas produziert, was im Prinzip ein Wohlgefühl auslöst. Ein Teil dieses Wohlgefühls ist tatsächlich Belohnung. Das heißt, wir haben auf einen Essensreiz hin eine Belohnungsantwort. Im Prinzip ist das nichts Neues. Das sind auch, muss man sagen, Untersuchungen, die dazu gemacht wurden, die schon wirklich mehrere Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, zurückreichen. Ein zentraler Punkt der Belohnung, eines von vielen Hormonen, was daran beteiligt ist, was aber hier einen sehr zentralen Stellenwert einnimmt, ist im Prinzip das sogenannte Dopamin. Das kennen Sie vielleicht von der Parkinson-Erkrankung, wo das Dopamin auch reduziert ist. Wir wissen im Prinzip, dass eine Dopaminantwort in der Höhe auch sozusagen mit der Art der Belohnung und im Prinzip dem Empfinden der Belohnung einhergeht. So ist es auch tatsächlich beim Essen. Das heißt, die Freude am Essen, wie das jetzt hoffentlich, dass ich wieder die falsche Taste drücke, Die Freude am Essen ist im Prinzip etwas, was mit der Stärke der Dopaminantwort zusammenhängt. Und beim Verspeisen zum Beispiel von Schokolade, wir wissen ja alle, Schokolade macht glücklich, sehen wir auch, dass das Striatum als eine sehr zentrale Belohnungsregion im Gehirn, die ich Ihnen gleich nochmal etwas näher vorführen werde, im Prinzip hier an dieser Freude, an dieser Belohnung im Prinzip durch die Schokolade mit beteiligt ist. Das Striatum, wie gesagt, hier eine sehr, sehr zentrale Belohnungsregion und gleich werde ich Ihnen auch nochmal zeigen, weil dieses Striatum auch gerade bei dem Überessen und bei der Übergewichtigkeit eine große Rolle spielt. Eine kleine, ganz, ganz kleine Reise ins Gehirn. Jetzt nicht überfordert sein, das sind wahnsinnig viele Regionen, die hier gezeigt wurden. Ich möchte aber nur auf ganz wenige kurz eingehen. Nämlich im Prinzip einmal haben wir hier dieses dorsale Striatum, was hier gelegen ist. Sie sehen das hier. Das ist eine sehr wichtige Region, wie ich ja schon sagte, eine dopaminerge Region. Und dieses dorsale Striatum ist vor allem für habituelle, also Gewohnheitsverhaltensweisen zuständig. Alles, was wir sozusagen gewohnheitsmäßig tun, wird im Prinzip über diese Region kodiert. Und diese Region hat natürlich damit auch einen sehr zentralen Stellenwert beim Essen. Wir sehen auch hier im Prinzip eine andere Region, das ist das ventrale Striatum, auch Nucleus accumbens getannt. Das ist alles, wenn wir sozusagen direktional was tun wollen, was initiieren wollen, ich sag mal zum Beispiel anlaufen für einen Elfmeterschuss oder ähnliches, dann brauchen wir zum Beispiel diese Region. Wir haben weitere Regionen, die extrem wichtig sind beim Essen. Diese Region, die ich Ihnen gerade genannt habe, vor allem das dorsale Striatum, ist im Prinzip verantwortlich für im Prinzip die hedonische Antwort auf das Essen, also im Prinzip die Freude an das Essen, das, was wir im Prinzip fühlen, wenn wir zum Beispiel in ein Stück Torte beißen. Wir haben aber noch eine weitere Region, die quasi eng mit diesem dorsalen Striatum zusammenarbeitet und das ist der sogenannte Hypothalamus. Eine Region relativ klein, die liegt unter dem Thalamus, Hypo heißt runter und deswegen nennt man sie so, die im Prinzip sehr viele Rezeptoren besitzt und diese Rezeptoren sind Andockstelle für Neuropeptide, die aus dem gastrointestinalen System und aus dem Fettgewebe freigesetzt werden und die dem Hirn signalisieren, wie im Prinzip momentan der Nahrungszustand oder der Energiehaushalt zu regulieren ist. Die Interaktion sozusagen hier mit diesem Hypothalamus und dem dorsalen Striatum ist deswegen essentiell in der Kontrolle zwischen Hedonik, Homöostase, also im Prinzip der Freude am Essen und unserem Energiehaushalt, um zu bestimmen, wie im Prinzip die weitere Nahrungszufuhr tatsächlich stattfindet. Zwei Regionen sind noch wichtig, auch jetzt im Kontext von dem, was ich Ihnen gleich noch sagen werde, nämlich einmal dieser insuläre Kortex, eine sehr alte, die älteste Hirnstruktur, wenn man so möchte, auch die Struktur, aus der sich das Hirn so ein bisschen entwickelt hat. Und gerade im vorderen Anteil dieser sogenannten Insel findet im Prinzip eine Kodierung statt, die uns den Geschmack vermittelt. Man nennt ihn auch primär gustatorischer Kortex. Wahnsinnig kompliziert, muss man sich nicht merken. Aber im Prinzip ist diese Region für die Geschmackskodierung zuständig. Dann hier vorne im Hirn, Sie sehen hier sozusagen die Augen und die Nase, noch der orbitofrontale Kortex, der vor allem für die Wertigkeit des Essens sehr wichtig ist und deswegen auch sehr häufig als der nicht primäre, sondern sekundäre gustatorische Kortex angesehen wird. Vielleicht noch so, auch der Mandelkern ist sehr wichtig, im Prinzip eine Region, die hier sehr essentiell ist für emotionale Verarbeitung. Und Essen hat natürlich viel mit Emotionen zu tun, das kennen vielleicht viele von Ihnen, wenn man in gewissen emotionalen Situationen ist, einem es vielleicht schlecht geht, versucht man sowas teilweise auch durch Essen zu kompensieren. Und da spielt diese Region auch eine große Rolle. So viel erstmal sozusagen zur Einführung oder Vorstellung der Schlüsselspieler, die sozusagen für die Essenskontrolle in unserem Hirn zuständig sind. Jetzt die Frage, was passiert tatsächlich im Rahmen der Übergewichtigkeit? Wir haben hier schon relativ viele Studien. Sie sehen, diese ist schon relativ alt, aus dem Jahre 2001, war eine sehr bahnbrechende Studie aus der Gruppe von Nora Wolkow, die sich viel mit Suchtkrankheiten beschäftigt hat und im Prinzip jetzt auch extrem viel mit der Ernährung und vor allem natürlich der Übergewichtigkeit und der Frage nach, ich sag mal, Nahrungssucht beschäftigt. Hier eine Untersuchung, bei der man versucht hat, aus diesem dorsalen Striatum, die Region, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die im Prinzip sozusagen für Gewohnheitsverhalten zuständig ist, versucht hat, im Prinzip dort die Andockstellen, man nennt das auch Rezeptoren, für dieses Hormon Dopamin sozusagen zu messen. Das hat man hier getan. Und was man hier gesehen hat, ist, dass bei Übergewichtigen im Vergleich zu Kontrollen, Sie sehen, dass das hier deutlich röter ist und sehr viel mehr sozusagen an Aktivität auftritt, im Prinzip zu einer Reduktion sozusagen dieser Antwort kommt. Das würde man interpretieren, dass die Andockstellen für dieses Glückshormon, für dieses Dopamin bei Übergewichtigen deutlich verringert sind im Vergleich zu Kontrollen. Man sieht das hier nochmal in dieser Grafik zusammengestellt. Man sagt da auch, es besteht ein linearer Zusammenhang. Im Prinzip heißt diese Grafik eigentlich nur, dass umso höher das Körpergewicht, hier als sogenannter Body Mass Index ausgedrückt, das kennen Sie alle, im Prinzip umso höher dieses ist, desto geringer ist sozusagen hier die Andockstellen für dieses Glückshormon Dopamin. Vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Das sind Strukturmessungen des Hirnes sozusagen aus unserem Institut in Leipzig damals, in dem Max-Planck-Institut, wo wir diese Forschung dann auch mit aufgenommen haben. Und hier sieht man tatsächlich auch wieder in der gleichen Region, im Gegensatz hierzu, auch wieder eine Strukturveränderung. Das heißt, in dieser Region scheint irgendwas zu passieren. Im Prinzip ist dieser Befund, der kongruent ist mit einigen anderen Befunden, auch der Ausgangspunkt gewesen für eine erste Hypothese auf das Problem der Übergewichtigkeit aus im Prinzip der Perspektive des Neurowissenschaftlers. Und diese Hypothese heißt, dass es im Prinzip bei der Übergewichtigkeit ein Dopamindefizienzsyndrom kommt. Das heißt, das Dopamin ist sozusagen bei Übergewichtigen reduziert im Rahmen des Beißens in einen Kuchen. Und deswegen müssen Übergewichtige mehr essen, um dafür zu kompensieren. Relativ einfacher Mechanismus. Die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, was ist die Henne, was ist das Ei? Sprich, sind diese Veränderungen per se schon mitgegeben? Werden wir damit geboren? Haben wir im Prinzip sozusagen eine reduzierte Andockstelle für dieses Glückshormon, müssen deswegen sozusagen dafür kompensatorisch überessen, um überhaupt dann im Prinzip das Gleiche beim Essen zu spüren wie ein Normalgewichtiger? Oder ist das etwas, was sich eventuell im Rahmen des Überessens langsam entwickelt? Hier im Prinzip eine Studie dazu, das ist auch momentan mit die einzige Studie, die es zu dieser Fragestellung gibt. Und zwar ist das eine Studie bei Ratten. Ratten hat man hier eine sogenannte Fettdiät unterzogen. Und bei Ratten ist das ähnlich wie bei Menschen, wenn man zu viel Fett isst und die Ratten essen dann extrem viel Fett, dann werden sie irgendwann fett. Und was Sie hier im Prinzip sehen, ist einmal die Gewichtszunahme über sozusagen dieses Experiment im Laufe der Zeit. Und hier sehen Sie wieder diese Andockstellen für dieses Dopamin. Wir sehen also, dass umso fetter die Ratten werden, umso geringer werden die Andockstellen. Das spricht im Prinzip dagegen, dass wir hier eine Veranlagung haben, sondern spricht dafür, dass sich sozusagen diese Reduktion der Andockstellen über das Überessen verändert, sich langsam reduziert und man irgendwann in dieses Dopamindefizienzsyndrom reinrutscht. Übrigens ein Effekt, den wir auch bei Drogensüchten beobachten. Ein Kokainsüchtiger zeigt im Prinzip ein relativ ähnliches Bild. Das Dopamin ist natürlich jetzt nicht spezifisch für Essen, sondern kontrolliert viele Belohnungsprozesse, auch natürlich den Belohnungsprozess, den man im Rahmen von Drogen erfährt. Und bei Kokain sehen wir ebenfalls ein Defizienzsyndrom im Prinzip in diesem dopaminären System, was dann dazu führt, dass immer mehr Drogen genommen werden, weil man immer wieder versucht, diese hedonische Antwort, diese Glücksantwort auf die Droge im Prinzip zu verstärken. Gut, im Prinzip muss man sagen, sind diese Veränderungen auch gut erklärbar. Wir sehen die in jedem hormonellen Kreislauf im Körper. Man hat ein Überangebot, das hat man länger da. Der Körper ist nicht doof, er reagiert irgendwann darauf. Und wenn ein Übergebot da ist, dann reduziert er irgendwann die Andockstellen, um einfach das Signal wieder zu regulieren. Und wahrscheinlich ist das auch das, was im Prinzip hier im Verlaufe des Überessens irgendwann dazu führt, dass man in dieses Defizienzsyndrom reinrutscht. Das heißt, man isst im Prinzip, ich sage jetzt mal etwas, was eine maximale hedonische Antwort produziert, wie zum Beispiel Chips. Und das macht man nicht nur einmal, das macht man jetzt jeden Tag. Man hat ständig eine überschießende dopaminerge Antwort, die im Prinzip hier sozusagen auf dieses dorsale Striatum einströmt. Und das reagiert irgendwann in der Reduktion der Rezeptorendichte. Und dann hat man im Prinzip das Problem, dass man mehr essen muss, um einfach dann für dieses defiziente Syndrom, dieses defiziente Signal zu kompensieren. Hier vielleicht nochmal ein Experiment beim Menschen mittels der Kernspintomographie, der funktionellen Kernspintomographie, über die Sie bestimmt heute schon was gehört haben und nachher noch mehr hören werden. Und was hier gemacht wurde, ist im Prinzip ein Versuch, in dem man junge Damen in diesen Kernspintomographen gelegt hat und mit einer sehr komplizierten Apparatur, mit einem Schlauchsystem, hat man die kleine Portion von Schokoladenmilchshake verabreicht. Sehr lecker, macht eine hohe hedonische Antwort, also im Prinzip etwas, was sich gut eignet, auch um sowas zu untersuchen, was aber, muss man sagen, sehr kompliziert ist. Was hier gemacht wurde, ist aber im Prinzip nicht nur eine Messung, sondern insgesamt sogar, das war wieder die falsche Taste, sondern zwei Messungen, nämlich einmal sozusagen eine Ausgangsmessung und dann nochmal eine Messe 6 Monate später. Und im Prinzip hat dann hier diese Gruppe von Wissenschaftlern diese Probanden unterschieden dahingehend, wie sich das Gewicht über die letzten 6 Monate, also in der Zeit zwischen dieser ersten und der zweiten Messung, verändert hat. Und was man gesehen hat, ist, dass im Prinzip relativ spezifisch hier bei den Mädchen, bei denen tatsächlich das Gewicht zugenommen hat, man wieder eine Abnahme hier sozusagen dieser dopaminergen Antwort gesehen hat. Also auch hier wieder ein Hinweis darauf, dass wahrscheinlich der Mensch doch ähnlich ist wie die Ratte, zumindest jetzt in diesem Zusammenhang, und auch hier quasi damit reagiert, dass die dopaminerge Antwort sich langsam reduziert, wenn man zu viel isst. Gut, kommen wir mal zu einer möglichen familiären Belastung. Ich werde dann nachher noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen, aber hier schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. Auch wieder im Prinzip gleiches Team von Wissenschaftlern, die hier die Untersuchung gemacht haben. Und was hier gemacht wurde, waren auch wieder junge Damen. Die scheinen hier, glaube ich, dort, wo die Untersuchung gemacht wurde, in Hülle und Fülle vorgelegen zu haben. Und man hat im Prinzip junge Damen sich angeschaut, die alle ein gleiches Gewicht hatten. Und hat diese dann aber unterteilt, nach dem Risiko tatsächlich eine Adiposität, also eine Übergewichtigkeit zu entwickeln. Diese definiert sich, muss man sagen, relativ gut über das Gewicht der Eltern. Das heißt, sind die Eltern tatsächlich im Prinzip mit einem Body Mass Index von über 27, das ist Übergewichtigkeit, noch nicht wirklich das, was wir als Adipositas bezeichnen, dann hat im Prinzip das Kind auch ein sehr, sehr hohes Risiko, tatsächlich eine Adipositas zu entwickeln. Ist das Gewicht mit einem BMI von unter 25 im normalen Bereich, ist das Risiko sehr niedrig. Diese Frauen, die also alle gleiche Gewicht hatten, wurden auch wieder in Kernspintomographen gelegt, kam auch wieder den leckeren Schokoladenmilchshake verabreicht und wieder hat man im Prinzip die Hirnaktivität gemessen und hat hier vor allem in zwei Regionen wieder Unterschiede gefunden. Auch wieder in unserem dorsalen Striatum, also unserer Region im Prinzip sozusagen der Verhaltensmuster und noch in diesem insulären Kortex, das heißt sozusagen der Region, die tatsächlich für die Geschmackswahrnehmung zuständig ist. Hier war bei diesen Mädchen mit dem höheren Risiko eine höhere Aktivität da. Ist jetzt die Frage, was wird daraus? Könnte aber schon mal ein Hinweis darauf sein, dass irgendwo die Aktivität in diesen Regionen unterschiedlich ist, auch schon mit einem normalen Körpergewicht, was eventuell dazu prädisponiert, später mehr zu essen. Wie gesagt, komme ich gleich nochmal zu, weil eigentlich können wir hier auch nicht wirklich sagen, ist das etwas Vererbtes oder ist das etwas Erlerntes? Es könnte beides sein. Und das sind momentan die beiden Hauptmechanismen, die man im Prinzip diskutiert, die einen sozusagen auf die Straße des Überessens und auch der Übergewichtigkeit bringen. Gut, kurze Veränderung der Hirnstruktur. Hier auch wieder im Prinzip Messung der Hirnstruktur. Ich hatte Ihnen gerade schon mal ein Bild gezeigt. Auch hier sehen wir wieder Veränderungen, sozusagen auch wieder in diesem Striatum, mit aber auch deutlichen Unterschieden zwischen Frauen und Männern. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Frauen haben eine etwas höhere Prädisposition, tatsächlich adipös zu werden als Männer, haben ein unterschiedliches Essverhalten, essen ganz andere Dinge, essen meistens doch gesünder. Männer essen viel Proteine. Und ich habe neulich noch gelesen, wenn die Männer ihr Essverhalten komplett auf das der Frauen umstellen würden, könnten wir die Umweltverschmutzung um 50% reduzieren. Also wir sind wieder schuld, wie immer. Gut. Noch interessanter, im Prinzip diese Untersuchung. Im Prinzip ist das Hirn ja einmal bestehend, das werden Sie heute auch schon mehrfach gehört haben, aus einer großen Hülle. Das ist der Kortex. In diesem Kortex findet Verarbeitung statt. Im Hirn haben wir auch noch Hirnzentren, subkortikale Strukturen, die sich auch an der Verarbeitung mehr oder weniger beteiligen. Dazwischen haben wir die sogenannte weiße Hirnsubstanz. Wenn man so will, sind das die Kabelstränge, weiß, weil sie stark ummantelt sind, die im Prinzip diese unterschiedlichen Hirnregionen miteinander verbinden und hier im Prinzip den Austausch garantieren. Diese Kabelstränge haben uns hier in der Studie angeguckt. Ich möchte Ihnen jetzt gar nicht die Feinheiten erklären, aber die Veränderungen, die wir hier gesehen haben, sind im Prinzip Veränderungen, das haben wir auch aus eigenen Messungen im Prinzip generiert, die sehr an Alterungsprozesse erinnern. Das heißt, und das ist im Prinzip eine weitere Hypothese aus den Neurowissenschaften auf das Problem der Übergewichtigkeit, es scheint so zu sein, dass tatsächlich das Überessen zu einer vorzeitigen Hirnalterung führt. Und wir wissen inzwischen, gerade auch über das zunehmende Problem, dass die Adipositas mit sehr vielen Krankheiten assoziiert ist. Das sind nicht nur die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir wissen auch, dass ein Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom darüber getriggert wird, dass verschiedene Demenzen darüber getriggert wird, Krebskrankheiten, vieles mehr. Eventuell könnte das sozusagen ein Hinweis sein, warum hier die Adipositas auch mit Demenzerkrankungen im Zusammenhang steht. Gut, kommen wir zu genetischen Einflüssen. Wir kennen inzwischen schon sehr viele Gene und es werden immer mehr, die irgendwie mit dem Essen in Berührung stehen oder zumindest dazu prädisponieren, dass man ein höheres Körpergewicht hat. Das Gen, was wir momentan sehen, mit dem größten Einfluss auf das Körpergewicht, ist das sogenannte FTO-Gen. Das steht für Fat Mass and Obesity Related Gene, also Fettmasse und Adipositas assoziiertes Gen. Es ist ein riesiges Gen, es befindet sich auf Chromosom 16 und wenn man hier Träger ist, scheint man eine gewisse Prädisposition zu haben, adipös zu werden. Wenn man das so ausdrückt, sozusagen, wie viel erklärt das tatsächlich sozusagen des Gewichtsproblems, landet man vielleicht so bei 9%. In Kilogramm ausgedrückt vielleicht sowas wie 5 Kilo. Also es ist gar nicht mal so wahnsinnig viel, was dieses Gen tatsächlich sozusagen in Studien an Zuwachs an Körpergewicht gezeigt hat. Trotzdem im Prinzip sozusagen momentan das Gen, was wir wirklich identifizieren konnten. Und im Prinzip dreht sich viel der Wissenschaft, nicht nur aus den Neurowissenschaften, im Prinzip um dieses Gen und seine Funktion. Tut mir leid, etwas unappetitlich. Das ist auch das einzige unappetitliche Bild, glaube ich, jetzt hier noch, was kommt. 2009 wurde in der Kooperation zwischen der Uni Düsseldorf und Köln, also die können auch gut miteinander arbeiten, obwohl sie sich grundsätzlich nicht so mögen, eine sogenannte Knockout-Maus vorgestellt. Knockout-Maus heißt immer, dass man sozusagen das Gen aus dem Genom entfernt hat und dann sich die Maus angucken kann und kann dann gucken, was passiert eigentlich mit der Maus. Das gibt einem sozusagen einen kausalen Hinweis darauf, was dieses Gen alles machen kann. Sie sehen im Prinzip, hier einmal sozusagen diese modifizierte Maus, diese Knockout-Maus, die also dieses FTEGO-Gen nicht besitzt, und daneben im Prinzip eine ganz normale Maus. Und Sie sehen schon, dass die deutlich kleiner ist, auch deutlich dünner ist, auch dass die Gewichtsentwicklung dieser Maus deutlich unter der liegt, sozusagen hier dieses sogenannten Wildtypes, also der normalen Maus. Also es scheint so zu sein, dass dieses FTEGO-Gen auch bei den Mäusen wie auch bei Menschen tatsächlich mit dem Gewicht irgendwo in Assoziation steht. Allerdings ist es so, dass dieses Gen auch tatsächlich sehr viele, wie wir sagen, kognitive Funktionen trägt, also quasi an der höheren Denkleistung mit beteiligt ist. Und hier ist es tatsächlich so, dass diese Maus nicht nur dünn ist, sondern sie ist auch ganz schön dumm, muss man leider so sagen. Das heißt, was man hier sehr häufig als Experimentalaufbau bei Mäusen machen kann, ist eine sogenannte Water Maze Task, also quasi ein Wasserlabyrinth. Hört sich jetzt kompliziert an, ist es gar nicht. Man hat ein Bassin, dann an den Ecken irgendwo befindet sich eine Plattform und die Maus muss die Plattform suchen sozusagen, um sich dann vor dem Ertrinken zu retten. Mit einer normalen Maus dauert es dann eine gewisse Zeit, die schwimmt herum und guckt und findet irgendwann die Plattform und rettet sich. Bei dieser Maus ist es leider so, die setzt man in den Mitte, die fängt an zu schwimmen im Kreis und schwimmt und schwimmt und schwimmt und irgendwann geht sie unter. Also man merkt schon, da ist sozusagen auch in der höheren Denkleistung dieser Maus nicht sehr viel verankert. Es gibt verschiedene Varianten von diesem Gen. Die am besten untersuchteste Variante ist diese mit der Endung 609. Das ist im Prinzip eine Variante, die in einem Land identifiziert wurde, was eigentlich immer Spitzenreiter eigentlich im Körpergewicht war, wenn man so die Population betrachtet, nämlich England und Schottland. Inzwischen sind wir Deutschen, glaube ich, wirklich grundsätzlich auf der Überholspur schon lang dran vorbeigezogen, leider. Aber nichtsdestotrotz scheint dieses Gen hier, muss man sagen, doch sehr viel am Körpergewicht zu machen. Was wir in Leipzig getan haben, ist, wir haben uns ein anderes Gen angeguckt, nämlich eins mit der Endung 740. Und das haben wir uns angeguckt, weil wir im Prinzip in Sachsen eine Population leben haben, die sogenannte Sorben. Hat schon mal jemand von Ihnen von den Sorben gehört? Ja, kennt man. Das ist im Prinzip eine ethische Minderheitspopulation, die in Sachsen ansässig ist. Es gibt auch immer einen sorbischen Vertreter im sächsischen Parlament. Und diese Sorben zeichnen sich tatsächlich phänotypisch auch durch eine gewisse Adiposität aus. Sind auch, muss man sagen, für genetische Untersuchungen gut geeignet, weil wenig Abfluss da ist, wenig zukommt. Ähnlich wie die Isländer, wo sich momentan sehr viel der genetischen Forschung fokussiert. Im Prinzip sozusagen ein Stamm, wenig genetische Einflüsse von außen, wenig genetische Einflüsse gehen raus, sodass man hier, muss man sagen, ein gewisses stabiles Genom hat, was man dort untersuchen kann. Im Prinzip haben wir uns angeguckt, welchen Einfluss nun dieses FTO-Gen tatsächlich auf einmal die Hirnstruktur hat und auf Spielverhalten. Ich hatte es gerade schon mal kurz erwähnt, dieses Dopamin ist nicht nur im Prinzip dafür da, uns den hedonischen Reiz eines Schokoladenkuchens zu vermitteln, sondern dieses Dopamin spielt bei wahnsinnig vielen kognitiven, auch, muss man sagen, motorischen Prozessen eine wahnsinnig große Rolle. Sodass man sich natürlich immer überlegen sollte, gibt es eventuell aus diesen Effekten, die ich Ihnen gezeigt habe, auf den Nahrungsreiz, eine Übersetzung, eine Translation sozusagen in andere Verhaltensstrukturen? Ist ja denkbar. Ne? Vielleicht könnte es sein, dass Übergewichtige sogar mehr zu Drogen neigen oder mehr rauchen oder mehr Alkohol trinken. Ja? Hinsichtlich des Rauchens, des Alkohols gibt es leichte Hinweise, Drogen eigentlich weniger, wobei natürlich da auch, muss man sagen, die Ehrlichkeit immer in der Befragung die große Rolle mitspielt. Gut, Spielverhalten. Was haben wir uns hier angeguckt? Wir haben hier eine sehr bekannte Aufgabe gemacht, den sogenannten Iowa Gambling Task, heißt Iowa Gambling Task, weil er in Iowa entwickelt wurde. Und im Prinzip haben wir gedacht, das ist eigentlich ein ganz netter Task oder eine ganz nette Aufgabe, um hier dieses Problem zu untersuchen, weil es sozusagen spielerisch das zentrale Problem sozusagen des Essens reflektiert. Nämlich, Wir haben einmal sozusagen eine Sensitivität für sehr hohe Belohnungen, die man direkt bekommt, in Anbetracht sozusagen der langfristigen Konsequenzen, die negativ oder positiv sein können. Das heißt, einmal positiv natürlich, negativ natürlich, indem man Gewicht zunimmt und dann auch eine Übergewichtigkeit entwickelt. Wie sieht diese Aufgabe aus? Es ist relativ einfach. Man setzt jemand an einen Tisch und vor dem Tisch sozusagen werden 4 Kartendecks platziert. Die einzige Instruktion, die der Proband in dem Fall, die Versuchsperson bekommt, ist, soll Karten von den Kartendecks ziehen und soll dann im Prinzip über die Zeit versuchen, die Belohnung zu maximieren. Weil dann natürlich auch die Bezahlung hinterher, das muss man bei Belohnungsaufgaben immer so machen, sich sozusagen aus dem Gewonnenen generieren lässt. Jetzt ist es so, dass im Prinzip diese Aufgabe ein bisschen gemein ist. Es gibt nämlich im Prinzip 2 positive Kartendecks. Sie sehen das hier, dass im Prinzip die Konsequenz sozusagen des langfristigen Ziehens mit einem Gewinn einhergeht. Auf der anderen Seite haben wir hier im Prinzip 2 schlechte Kartendecks, die gehen im Prinzip mit einem Verlust einher. Das Gemeine jetzt an diesem Task ist, dass die Belohnung, die sich sozusagen direkt generieren lässt, bei den schlechten Kartendecks sehr hoch und bei den guten Kartendecks sehr niedrig ist. Das heißt, fängt man mit so einer Aufgabe an und man guckt sich sozusagen den Versuchsteilnehmer an und schaut, wie der reagiert, sieht man meistens, dass am Anfang immer eine hohe Affinität zu diesen Decks ist. Diese unterscheiden sich nochmal durch die Bestrafungsfrequenz. Das ist einmal hier 1 von 10 Karten, dann natürlich extrem hoch die Bestrafung und hier im Prinzip die Hälfte aller Karten. Das heißt, sehr häufig schießt sich der Proband auf dieses Deck am Anfang ein, dieses Deck B, weil hohe Belohnung sieht erstmal gut aus, niedrige Bestrafung auch gut. Nach einer Weile merkt er aber, die Bestrafungen sind ganz schön hoch, da komme ich irgendwie nicht gut raus und wechselt dann auf eines dieser Kartendecks, meistens dieses Deck D, weil hier die Bestrafungsfrequenz auch wieder geringer ist. Das ist das normale Verhalten, was wir im Prinzip sehen. Hier jetzt mal dargestellt, im Prinzip unterschiedliche Gruppen, die wir untersucht haben. Was Sie hier oben sehen, sind im Prinzip diese beiden Gruppen der Träger von diesem FTO-Gen. Und was Sie hier sehen, ist im Prinzip sozusagen Nicht-Träger dieses FTO-Gens. Hier ist im Prinzip die Anzahl der Karten, die von diesem schlechten Kartendeck B gezogen wurden. Und hier unten sehen Sie sozusagen den Zeitverlauf über das Experiment. Was Sie hier sehen, ist im Prinzip sozusagen im Rahmen dieser blauen Kurve genau das, was wir im Prinzip von den Probanden aus Studien durchaus kennen. Nämlich über die Zeit wird langsam gemerkt, dass diese Bestrafungen, die der Proband bekommt, zu hoch werden, dass man überhaupt noch mit einem Gewinn nach Hause geht. Deswegen zieht man weniger und weniger Karten von diesem Deck und wechselt dann eher auf das Deck C oder Deck D, also diese positiven Decks. Hier oben die beiden Gruppen sehen, dass sie überhaupt nicht adaptieren. Das heißt, die Bestrafungen scheinen denen überhaupt nichts auszumachen. Die ziehen weiter Karten von den schlechten Decks und gehen dann auch im Prinzip sozusagen mit der Bestrafung nach Hause. Im Prinzip sind das hier tatsächlich unsere FTO-Träger. Das heißt, es scheint eine gewisse Insensitivität für Bestrafungen da zu sein. Irgendwie scheint das nicht so wirklich interessant zu sein, obwohl man selber weiß, man wird ja hinterher sozusagen gemäß der Belohnung bezahlt. Wir haben dann mal versucht, dieses Verhalten und diese Verhaltensunterschiede auf die Hirnstruktur zu projizieren und haben einfach mal geschaut, wohin projiziert sich das Ganze. Und was wir gefunden haben, ist sozusagen hier eine Region, das ist der laterale orbitofrontale Kortex, wenn man so möchte, liegt er hier vorne im Hirn. Und diese Region wird immer sehr häufig mit Bestrafungen in Verbindung gebracht. Das heißt, es könnte sein, dass die Träger sozusagen hier dieses FTO-Genes, nämlich da sehen wir auch einen Effekt, der sich direkt auf diese Region wieder projiziert, eine mögliche anatomische Veränderung haben in der Hirnstruktur, die sozusagen in der Funktion eine Insensitivität für Bestrafung mit sich bringt und dann dazu führt, dass man natürlich auch eventuell hochkalorisches Essen nicht wirklich gut, vielleicht auch als Selbstbestrafung reflektiert. Es gibt ja Leute, die haben sozusagen schlechtes Gewissen, wenn sie mal viel gegessen haben, andere nicht. Eventuell lässt sich das damit so ein bisschen erklären. Sind das jetzt alles die Gene, die uns überessen lassen? Sind die Gene an allem schuld? Wenn man sich mit dem Wissenschaftsthema beschäftigt, hat man natürlich auch viel mit der Presse zu tun. Und bei der Presse ist es eigentlich immer so, dass die hören wollen, die Gene machen alles. Die Gene sind an allem schuld. Es ist ein bisschen zu einfach. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht, wo es im Prinzip darum geht, welchen Einfluss spielt tatsächlich das Essverhalten und das, was wir sozusagen als Kinder erlernen, indem wir am elterlichen Tisch sitzen, den Eltern beim Essen zugucken und im Prinzip sozusagen unsere Verhaltensweise vor allem natürlich als Kinder adaptieren. Im Prinzip geht es hier um Patienten, die besonders adipös sind. Das heißt, ich sag mal so 170 bis teilweise über 200 Kilogramm Körpergewicht haben. Und für diese Patienten gibt es inzwischen eigentlich eine muss man sagen, Goldtherapie, nämlich im Prinzip den Magenbypass. Das heißt, man versucht mittels eines Eingriffes den Magen zu umgehen und hat damit natürlich im Prinzip das Organ ausgeschaltet, was relativ viel dann auch mit der Vermittlung sozusagen der Homöostase zu tun hat. Und natürlich zudem kann einfach der Patient auch danach nicht mehr so viel essen. Es geht nicht. Das heißt, diese Patienten nehmen eigentlich so im ersten Jahr nach der Operation bis zu 35% ihres Körpergewichtes ab. Also wirklich ein massiver Einfluss sozusagen auf das Körpergewicht und natürlich auch auf das Essverhalten. In dieser Studie wurden jetzt diese Patienten beobachtet, aber noch viel wichtiger, die Familienstrukturen. Die Familienstrukturen von solchen Patienten sind natürlich auch so, dass die meisten in der Familie sehr adipös sind. Sie haben die relativ gleichen Gene, ne, haben natürlich auch vielleicht das gleiche Essverhalten und im Prinzip alles Adipöse. So war die Fragestellung dieser Studie. Was passiert, wenn ich einen aus dieser Gruppe rausnehme? Ich verändere sozusagen das gastrointestinale, also das Magen-Darm-System. Dieserjenige muss im Prinzip weniger essen, platziert den zurück in die Familie, sozusagen mit den Familienmitgliedern. Wie adaptieren die sozusagen ihr Verhalten gemäß des neuen Verhaltens dieses operierten Familienmitgliedes? Und was man hier sieht, und da gibt es einige Studien, die deuten im Prinzip darauf hin, ist, dass einmal die Kinder aus dieser Familie auf diesen normalen Wachstumskurven eigentlich gar nicht mehr so gut vorhersagbar sind. Die liegen natürlich da drüber im Gewicht. Man erwartet natürlich, dass das Gewicht sich dann auch weiter sozusagen im oberen Bereich entwickelt, aber sie sind plötzlich deutlich dünner, als man das gedacht hat. Der größte Einfluss ist allerdings tatsächlich auf die familiäre, auf die erwachsenen Familienmitgliedern. Hier sehen wir tatsächlich einen signifikanten Gewichtsverlust bei den Familienmitgliedern. Das kommt vor allem zustande durch etwas weniger unkontrolliertes Essen, weniger emotionales Essen und vor allem auch weniger Alkoholkonsum und erhöhte Fitness. Das heißt im Prinzip, dass die physikalische Aktivität in der Gesamtfamilie deutlich steigert. Ich denke, dass das ein sehr, sehr deutlicher Hinweis dafür ist, was tatsächlich Verhaltensweise, adaptierte Verhaltensweisen auch bei Erwachsenen tatsächlich im Alltag bedeuten. Und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall auch der Hauptträger für das Problem der Übergewichtigkeit. Die Gene sind natürlich etwas, was das Ganze moduliert, aber ich denke nicht der maßgebliche Einfluss darauf. Das heißt, wir haben unterschiedliche Gründe, die zu Adipositas führen, vererbte Mechanismen, erlernte Verhaltensweisen. Wie gesagt, ich denke, dass die erlernten Essverhaltensweisen hier deutlich relevanter sind als die Gene selbst. Grundsätzlich sehen wir im Prinzip momentan auch aus den Neurowissenschaften auf ein sehr vielfältiges Problem. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Faktoren. Ich hatte schon kurz angesprochen, das Geschlecht, das ist ein Faktor, der muss berücksichtigt werden. Wir haben genetische Faktoren, wir haben erlerntes Essverhalten, wir haben die Emotionen, die da mit reinspielen. Und im Prinzip muss man deswegen auch jedes Individuum als Patient im Prinzip sozusagen einzeln betrachten. Jeder adipöse Patient, wenn man ihn so als Patient sehen will, hat im Prinzip ein anderes grundlegendes Problem und man muss im Prinzip dann auch anvisiert auf dieses Problem tatsächlich die Therapie ausrichten. Das heißt, wir haben aber auch gute Nachrichten im Prinzip aus den Neurowissenschaften. Wir haben Schlüsselregionen, die wir schon identifiziert haben, auch deren Funktionalität schon etwas verstanden haben, wie das Ganze funktioniert. Und es gibt natürlich auch neurotherapeutische Anknüpfpunkte, wie zum Beispiel Verhaltenstherapie und natürlich auch mögliche medikamentöse therapeutische Ansätze. Das heißt, vielleicht noch kurzer Ausblick, was man sich so vorstellen könnte, vielleicht in der Zukunft. Wir haben dazu schon ein paar Ansätze in Leipzig verfolgt, die allerdings bisher noch nicht so wirklich gewinnbringend wären. Ist sowas, dass man zum Beispiel Untersuchungen macht, auch hier wieder mit der Kernspintomographie. Das war eine Studie, wo wir quasi adipösen Probanden Bilder von Essen gezeigt haben und sie sollten im Prinzip dann versuchen, den Drang an dieses Essen zu unterdrücken, indem sie zum Beispiel daran denken, dass das irgendwie verrottet ist oder schimmelt oder ähnliches und haben versucht, dabei die Hirnaktivität zu messen. Das ist jetzt so ein Netzwerk, was sozusagen hier den Drang des Essens sozusagen unterdrückt, wenn man so möchte. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass man sowas zum Beispiel für Neurofeedback verwendet. Ich weiß nicht, ob Neurofeedback hier heute mit Thema war. Das ist im Prinzip eine Methode, wo man lernen soll, sozusagen seine Hirnaktivität mit gewissen Strategien, mentalen Strategien zu modifizieren. Das kann man zum Beispiel machen, indem man auch Hirnmessverfahren nimmt, zum Beispiel die Kernspintomographie. So, zum Schluss habe ich den richtigen. Wie hier zum Beispiel dargestellt, es kann EEG sein, was da ein bisschen einfacher ist, was man zum Beispiel auch durchaus zu Hause anwenden könnte, kann dort die Hirnaktivität messen und dann in Echtzeit, also sofort übersetzen in ein Signal, wie zum Beispiel so ein Temperaturbalken, der hier hoch und runter geht, und kann dann sozusagen mit dem Probanden Strategien erarbeiten, Denkstrategien, um im Prinzip diese Aktivität in diesen Hirnregionen hoch oder runter zu regulieren. Das kann man trainieren, mit der Hoffnung natürlich, dass sich das irgendwann übersetzt in das alltägliche Verhalten. Und dann wäre dann die Hoffnung, dass man versucht, im Prinzip zu essen. Das hatte ich im Internet gefunden, das fand ich eigentlich ganz nett. Das ist ein Buch, wo man im Prinzip sozusagen auf Amerikanisch gelehrt bekommt, warum man eigentlich keinen Burger mit Pommes, sondern Burger mit Pommes essen sollte. Aber gut. So viel also dann zum Problem der Übergewichtigkeit. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.